Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele frisch gebackene Mamas beschäftigt. Verhütung in der Stillzeit. Zwischen Babyglück, wenig Schlaf und ganz viel Kuscheln bleibt diese Frage oft erstmal im Hintergrund, bis sie plötzlich doch ziemlich wichtig wird. Deshalb gehe ich heute mit der Gynäkologin Dr. Annika Schauer ins Gespräch und wir sprechen darüber, welche Verhütungsmethoden überhaupt in Frage kommen und welche passen am besten in diesen besonderen Lebensabschnitt. Diese Folge wird unterstützt von Exceltis. Das Unternehmen bietet innovative Produkte für Frauengesundheit an, darunter auch verschiedene Verhütungsmethoden. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich in dieser Folge. Und nun starten wir direkt ins Gespräch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Babelli-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf Annika. Hallo, liebe Annika.
Guten Morgen. Hi.
Ja, für viele Paare ist es ja so wichtig und doch fehlen immer mal wieder Informationen oder Mythen kursieren rund um das Thema Verhütungsmethoden in der Stillzeit. Deswegen gehen wir heute genau zu diesem Thema mal ins Gespräch. Und gleich am Anfang frage ich dich mal, du bist ja Gynäkologin, warum ist denn Verhütung in der Stillzeit ein Thema, das bei vielen Frauen nicht ganz oben auf der Agenda steht?
Ja, also zum einen, wie du es selbst schon gesagt hast, gibt es dazu viele Mythen, viel Halbwissen und zum anderen ist es für viele oft erstmal kein akutes Thema. Erstmal spielt natürlich die Geburt eine Rolle, das Baby, die neue Situation. Viele haben vielleicht noch nicht so oft Geschlechtsverkehr und da rückt es erstmal noch nicht in den Vordergrund.
Und ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt so viele Mythen und viele Frauen denken auch, ich stille, also kann ich gar nicht schwanger werden. Aber wie viel Wahrheit steckt denn da wirklich drin?
Genau, also wenn man Stillen wirklich als Verhütungsmethode in Erwägung ziehen möchte, dann müssen ganz bestimmte Umstände zutreffen. Und es ist richtig, dass bei Frauen, die ihr Baby stillen, das Hormon Prolaktin ausgeschüttet wird. Das sorgt einerseits für die Milchbildung und außerdem unterdrückt es den Eisprung. Es gibt also unter bestimmten Voraussetzungen gewissen Verhütungsschutz. Allerdings müssen diese Voraussetzungen ganz streng zutreffen, sonst sinkt die Verhütungssicherheit dieser Methode deutlich.
Und jetzt wissen wir ja, im Körper der Frau passiert wahnsinnig viel nach der Geburt. Aber was passiert denn eigentlich auch in Bezug auf die Hormone und die Fruchtbarkeit?
Nach der Geburt kommt es erstmal zu einem ziemlichen Hormonchaos und die Hormone Östrogen und Progesteron, die ja in der Schwangerschaft sehr, sehr hoch sind, sinken stark ab und im Gegenzug steigen Oxytocin, das ist das Bindungs- und das Kuschelhormon und eben Prolaktin, das ich schon erwähnt habe. Das wird beim Stillen ausgeschüttet und ist das Hormon, das die Milchbildung fördert und auch den Eisprung hemmt. Bei Frauen, die nicht oder nicht ausschließlich stillen, fehlt diese hemmende Funktion und das kann dazu führen, dass sie innerhalb weniger Wochen nach der Geburt wieder einen Eisprung haben können und somit fruchtbar sein können.
Also heißt das dann auch, dass man ohne Periode wieder schwanger werden kann?
Ja, das ist richtig, weil der Eisprung nämlich immer vor der ersten Periode kommt und viele Frauen den Eisprung gar nicht unbedingt merken. Es gibt welche, die merken vielleicht mal ein Ziehen im Unterbauch, aber das trifft nicht auf jede Frau zu, sodass es eben dazu kommen kann, dass man schwanger wird, bevor man jemals eine Periode hatte.
Und sag mal, jetzt hört man ganz oft von der, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, von der LAM-Methode, der Laktationsamenorrhoe-Methode. Falls ich es nicht richtig ausgesprochen habe, korrigiere mich nochmal. Und kannst du kurz erklären, was eigentlich dahinter steckt?
Also Laktationsamenorrhoe-Methode, das bedeutet einmal übersetzt, also Laktation ist die Milchbildung, Amenorrhoe bedeutet, man hat keine Periode und das ist eben genau dieser Mechanismus, dass das Prolaktin den Eisprung hemmt und es dadurch zu keiner Periode kommt, weil auch der Eisprung fehlt. Und wenn ein paar Voraussetzungen zutreffen, dann ist es tatsächlich eine Verhütungsmethode, die zum Beispiel auch von der WHO gelistet wird. Die Voraussetzungen sind, dass man nach der Geburt noch keine Periode hatte, ausgenommen den Wochenfluss, der ja auch durchaus mal 3 bis 6 Wochen dauern kann. Außerdem gilt die oder ist die Laktationsamenorrhoe-Methode nur innerhalb der ersten 6 Monate nach der Geburt möglich. Und es ist notwendig, dass die Frau ihr Baby tagsüber und nachts voll stillt, also mindestens 6 Mal in 24 Stunden Abpumpen reicht eher nicht aus. Also es sollte eine Stillmahlzeit von mindestens 10 Minuten sein und Stillpausen sollten nicht länger als 4 bis 6 Stunden sein. Und wie bei jeder Verhütungsmethode ist es auch nicht zu 100% sicher. Selbst wenn man sich an alle Bedingungen hält, werden ungefähr immer noch 2 von 100 Frauen schwanger. Also es hat eine 2%ige Versagerquote. Und vielen ist dieses Risiko zu hoch, zumal die Verhütungssicherheit auch rapide absinkt, wenn die Kriterien nicht mehr zutreffen.
Naja, und auch ganz ehrlich, wie zuverlässig ist das denn eigentlich im echten Leben mit Baby, Schlafmangel und unregelmäßigen Stillzeiten? Das kennen wir ja alle.
Ja, genau. Also klar, dann können die Abstände vielleicht auch mal irgendwann größer werden. Vielleicht möchte man auch mal als Mutter ein bisschen Freiheit haben und dem Partner die Flasche in die Hand drücken. Und damit kommt man dann leicht über diese Zeiten. Dann gibt es wieder Zeiten, wo das Baby ganz häufig gestillt werden möchte und danach vielleicht auch schon länger durchschläft. Deswegen muss man da wirklich gucken, ob das das Richtige für einen ist, weil eben schon kleine Abweichungen diese Sicherheit deutlich senken können und das für viele Frauen schwer konsequent umzusetzen ist. Zumindest über diese 6 Monate. Ja, vielleicht geht es noch innerhalb der ersten Wochen oder 1, 2, 3 Monate, aber dann kann es leicht sein, dass man durch Abweichungen die Sicherheit deutlich senkt.
Da möchte ich mal das Stichwort Sicherheit aufgreifen und zu den Verhütungsoptionen in der Stillzeit kommen. Welche Verhütungsmöglichkeiten kommen denn in der Stillzeit grundsätzlich in Frage?
Also zum einen natürlich die Barrieremethoden. Das ist vor allem das Kondom. Barriere deshalb, weil eben die Spermien daran gehindert werden, in die Gebärmutter zu kommen. Außerdem gibt es noch das Diaphragma. Das gehört auch zu den Barrieremethoden. Da muss man allerdings vorsichtig sein, weil das nach einer vaginalen Geburt oft nicht mehr passen kann. Und da sinkt die Verhütungssicherheit dann deutlich, weil es eben möglicherweise rutscht. Und deswegen sollte man das besser erst 3 Monate nach der Geburt verwenden und auch unbedingt neu anpassen lassen. Dann gibt es die natürliche Familienplanung oder auch symptothermale Methode. Wer das vor der Geburt schon gemacht hat, für den kann das prinzipiell auch nach der Geburt wieder geeignet sein. Wer damit noch keine Erfahrung gesammelt hatte, sollte besser eine andere Alternative wählen, weil man dafür schon eine gute Schulung braucht und das wirklich konsequent durchführen muss. Und dann gibt es noch die östrogenfreien Pillen, die werden auch Minipillen genannt und zuletzt noch die Kupfer- oder Hormonspirale oder das Hormonstäbchen als längerfristige Lösungen.
Also, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, habe ich jetzt rausgehört. Welche Methoden gelten denn aber als besonders stillfreundlich und warum?
Ja, also prinzipiell alle, die ich genannt habe, sind stillfreundlich, können also in der Stillzeit bedenkenlos angewendet werden, hängt dann von den persönlichen Präferenzen ab, insbesondere dem Wunsch nach Sicherheit und nach Flexibilität. Also möchte man eher eine kurzfristige oder eine längerfristige Lösung und ist eine unsichere Methode akzeptabel oder wünscht man sich mehr Sicherheit? Und für die ersten Monate ist es für viele dann doch das Kondom, weil man vielleicht nicht so oft Geschlechtsverkehr hat. Frauen, die vorher mit der symptothermalen Methode, also der natürlichen Familienplanung, verhütet haben, entscheiden sich dann oft wieder dafür, weil sie das eben kennen. Und dann gibt es die Frauen, die sagen, sie möchten erstmal eine längerfristige Methode, weil doch die Familienplanung zumindest jetzt nicht so schnell fortgesetzt werden soll. Die entscheiden sich dann oft für eine Spirale, Kupfer- oder Hormonspirale oder das Hormonstäbchen. Und Frauen, die eher flexibel kurzfristig verhüten möchten, zum Beispiel sagen, sie können sich vorstellen, innerhalb der nächsten 1, 2 Jahre nochmal ein Kind zu bekommen. Oder auch Frauen, die die Vorstellung eines Fremdkörpers nicht mögen, gibt es ja auch einige. Dafür bieten sich dann die östrogenfreien Pillen an, wenn eine hormonelle Verhütungsmethode grundsätzlich erwünscht ist. Das muss man eben auch abfragen.
Da fällt mir gleich mal die Frage ein, von welchen Verhütungsmethoden rätst du denn stillenden Müttern eher ab?
Also Methoden, die man nicht benutzen sollte, sind die kombinierten Präparate aus Östrogen und Gestagen. Das trifft zum einen auf die Kombipille zu, aber auch auf den Vaginalring. Die werden in der Stillzeit nicht empfohlen, weil sie zum einen die Milchbildung beeinflussen können und aber auch das Thromboserisiko erhöhen können. Nach einer Geburt ist das Thromboserisiko Risiko ohnehin erhöht und das würde dann nochmals weiter erhöht werden. Und das Gleiche trifft auch für die 3-Monats-Spritze zu. Die kann neben dem Thromboserisiko zusätzlich noch zu einer Gewichtszunahme führen, würde man in der Stillzeit nicht empfehlen.
Mhm. Und welche Rolle spielt denn dabei das Östrogen?
Das Östrogen ist eben da der verantwortliche Teil, nämlich durch die Beeinflussung der Milchbildung und auch durch diese Risikoerhöhung von Thrombosen. Während bei den Pillen ohne Östrogen ist das nicht der Fall. Die erhöhen das Thromboserisiko nicht zusätzlich und sind deswegen auch in der Stillzeit anwendbar.
Lass uns mal auf die östrogenfreien Pillen gucken. Und was genau sind sie denn eigentlich und worin unterscheiden sie sich genau von den Kombipräparaten oder von den Kombipillen?
Also östrogenfreie Pillen bestehen aus Gestagenderivaten. Das wären die Wirkstoffe Desogestrel, Drospirenon und Levonorgestrel. Und die enthalten nur Gestagen und verzichten auf das Östrogen, was, wie gesagt, zum einen Einfluss auf das Thromboserisiko hat, aber auch die Milchmenge beeinflussen kann.
Jetzt kommt vielleicht auch eine ganz, ganz wichtige Frage für alle Frauen da draußen. Ab welchem Zeitpunkt nach der Geburt kann man denn die östrogenfreie Pille einnehmen?
Prinzipiell ist es direkt nach der Geburt möglich. Es gibt allerdings einige Studien, die Hinweise gefunden haben, dass, wenn man es wirklich kurz nach der Geburt einnimmt, es ein höheres Depressionsrisiko gibt. Deswegen würde ich empfehlen, die Pille erst nach dem Wochenbett, also 6 Wochen nach der Geburt, zu starten. Und bis dahin wird ohnehin dazu geraten, auf Geschlechtsverkehr zu verzichten. Deswegen wäre in der Zeit ohnehin keine Verhütung nötig, wenn man sich daran hält.
Und natürlich auch noch eine wichtige Frage für die stillenden Mütter: Gelangen denn die Wirkstoffe über östrogenfreie Pillen in die Muttermilch? Das ist ja eine ganz wichtige Sache, die alle Mütter interessiert.
Also ganz geringe Mengen, die aber sicher für das Neugeborene sind, gelangen auch in die Muttermilch. Das ist, wie gesagt, unbedenklich, sodass die östrogenfreien Pillen auch während der Stillzeit anwendbar sind. Von den neueren östrogenfreien Pillen weiß man, dass sie keinen Einfluss auf die Größe oder das Gewicht des Kindes haben. Für die anderen Gestagene gibt es hierzu weniger Daten. Es gibt allerdings auch keine Hinweise auf Risiken.
Das klingt doch erstmal schon total gut. Und gibt es denn Nebenwirkungen für die Mütter? Wenn ja, welche?
Also zum einen, aufgrund des fehlenden Östrogens kann es sein, dass es in den ersten Monaten Schmierblutungen gibt. Außerdem, was ohnehin durch das Stillen entsteht, ist vaginale Trockenheit durch den Östrogenmangel. Auch das kann weiter bestehen. Und wie bei allen hormonellen Verhütungsmitteln kann es Nebenwirkungen wie zum Beispiel Haarausfall, Akne oder auch depressive Verstimmungen geben. Das muss man dann individuell beobachten.
Lass uns mal von den Nebenwirkungen wegkommen und wir gehen mal zu den Vorteilen von östrogenfreien Pillen. Welche Vorteile sind denn für die Mütter zu erwarten?
Also es ist, wie gesagt, anwendbar in der Stillzeit und eine sichere Methode für Mutter und Kind und kann einfach angewendet werden und ist flexibel. Das bedeutet, man kann jederzeit starten und wieder aufhören.
Und gibt es denn unter den östrogenfreien Pillen auch Unterschiede? Oder gibt es irgendwas, worauf man achten sollte?
Ja, also diese 3 Wirkstoffe habe ich ja genannt. Desogestrel und Drospirenon sind zuverlässiger darin, den Eisprung zu hemmen als Levonorgestrel-haltige Minipillen. Und dann gibt es auch Unterschiede bezüglich des Einnahmefensters. Wenn man einmal eine Pille vergessen hat oder zum Beispiel Durchfall oder Erbrechen hat, da gibt es zum Beispiel östrogenfreie Pillen mit einem Einnahmefenster von 3 Stunden, wo man innerhalb von 3 Stunden nach einer vergessenen Einnahme das nachholen muss, oder auch 12 Stunden, aber auch östrogenfreie Pillen mit einem Einnahmefenster von 24 Stunden. Da muss man eben gucken, wenn man dazu neigt, dass man vielleicht mal was vergisst, dann ist man vielleicht besser beraten mit einer Pille mit einem längeren Einnahmefenster. Und auch bezüglich der Partialwirkungen, nennen wir das, können die sich unterscheiden. Also andere haben zum Beispiel positive Effekte auf Haut, Haare und Gewicht. Das wird allerdings unterschiedlich wahrgenommen. Und auch wie die Blutung unter der Pille ist, ist bei vielen Frauen unterschiedlich, auch je nach Präparat.
Lass uns mal gucken in die Zeit nach dem Stillen. Was ist denn nach dem Abstillen? Wie geht es dann eigentlich weiter mit der Verhütung?
Also wenn die Frau tatsächlich mit ihrer östrogenfreien Pille beispielsweise zufrieden ist, dann kann sie die auch nach der Stillzeit weiternehmen. oder sie wechselt auf eine andere Verhütungsmethode. Ist jederzeit ein Wechsel möglich.
Und könnte sie auch zu ihrer alten Pille zurückkehren, also zu einer Kombipille?
Prinzipiell geht das, aber durch den Wechsel zurück auf eine Kombipille, die ja ein gewisses Thromboserisiko hat, kann sich dadurch eben kurzfristig das Thromboserisiko erhöhen, vor allem auch bei Frauen mit Risikofaktoren, zum Beispiel Raucherinnen oder Vaperinnen oder Frauen über 35 oder Übergewichtige. Das sind alles Risikofaktoren für eine Thrombose. Auch hat sich vielleicht die Lebenssituation geändert und möglicherweise sind andere Risikofaktoren dazugekommen, zum Beispiel Übergewicht, Bluthochdruck. Und da muss man dann individuell prüfen, ob die Pille, die vor der Schwangerschaft vielleicht noch geeignet war, das jetzt immer noch ist oder ob man vielleicht auf eine risikoärmere Alternative umsteigt oder bei ihr bleibt.
Jetzt haben wir uns ja über die östrogenfreie Pille unterhalten und wenn eine Hörerin jetzt denkt, hey, das könnte für mich passen, das ist für mich das Richtige. Was wäre denn jetzt der nächste sinnvolle Schritt?
Ja, dazu sollte man sich immer individuell beraten lassen bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt. Und die kann die Lebenssituation und die Risikofaktoren am besten einschätzen und dann anhand der individuellen Bedürfnisse die richtige Methode gemeinsam auswählen.
Annika, ich finde, da haben wir heute wieder eine ganze Menge gelernt und medizinisches Wissen geteilt. Welche Botschaft möchtest du denn jetzt frisch gebackenen Eltern zum Thema Verhütung noch mitgeben?
Genau, also nur weil wir darüber sprechen, bedeutet das nicht, dass man jetzt sofort wieder funktionieren muss. Man darf sich alle Zeit der Welt lassen, sich Zeit nehmen für die neue Situation. Es ist alles anders als vorher. Es ist allerdings etwas besser, wenn man vorbereitet in die Stillzeit geht und sich gut mit der Verhütung auseinandersetzt, um nicht unbeabsichtigt zu schnell in eine erneute Schwangerschaft zu rutschen. Deswegen besser vorbereitet oder besser Vorsicht als Nachsicht.
Das hast du schön gesagt. Dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und danke auch an Exceltis für die Unterstützung dieser Folge.
Und wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr auch gerne mal auf www.innovative-pille.de/Stillzeit gucken. Das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für dich.
Danke, dir auch.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick über Verhütungsmethoden in der Stillzeit geben und ein bisschen Orientierung in diesem oft verwirrenden Thema schaffen. Und denkt daran, jede Situation ist individuell. Lasst euch im Zweifel immer persönlich beraten, um die beste Lösung für euch und euer Baby zu finden. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr diesen Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr mögt, hören wir uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Emmy.